Mein Telefon klingelte in dem Moment, und ich sah, dass Nick anrief. Ich ging ran und wir begrüßten uns. Dann sagte er, »Hey, ich muss dir, glaube ich, etwas sagen.« Ich fragte, was, und er zögerte kurz, aber merklich, bevor er weitersprach. »Also, Melissa und ich schlafen wieder miteinander«, sagte er. »Es kommt mir komisch vor, dir am Telefon davon zu erzählen, aber es kommt mir auch komisch vor, es dir nicht zu sagen. Ich weiß auch nicht.« In dem Moment führte ich das Telefon langsam von meinem Kopf weg und sah es an. Es war nur ein Objekt. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich konnte hören, wie Nick sagte, »Francis?« Aber ich hörte ihn nur schwach. Und es klang wie irgendein beliebiges Geräusch. Ich platzierte das Handy vorsichtig auf meinem Nachttisch, legte aber nicht auf. Nicks Stimme wurde zu einem Summen, ohne identifizierbare Wörter. Ich saß auf dem Bett und atmete ganz langsam ein und aus. So langsam, dass ich fast gar nicht mehr atmete. Dann nahm ich das Handy wieder und sagte, »Hallo?« »Hey«, sagte Nick, »bist du da? Ich glaube, da war gerade irgendwas mit der Verbindung.« »Nein, ich bin da. Ich hab dich gehört.« »Oh, geht es dir gut? Du klingst verärgert.« Ich schloss die Augen. Als ich sprach, konnte ich hören, wie meine Stimme sich lichtete und hart wie Eis wurde. »Wegen dir und Melissa?« fragte ich. »Mal ehrlich, Nick. Aber du wolltest doch, dass ich dir alles sage, oder?« »Klar.« »Ich will nur nicht, dass sich zwischen uns etwas ändert«, sagte er. »Entspann dich.« Ich konnte hören, wie er vorsichtig einatmete. Er wollte mich beruhigen, das war mir klar. Aber ich würde es nicht zulassen. Immer wollten irgendwelche Leute, dass ich Schwäche zeigte, damit sie mich beruhigen konnten. Dadurch fühlten sie sich besser. Damit kannte ich mich aus. »Wie geht es dir sonst?«, fragte er. »Der Ultraschall ist morgen, oder?« Da erst fiel mir ein, dass ich ihm das falsche Datum genannt hatte. Er hatte es nicht vergessen, es war meine Schuld. Er hatte sich vermutlich eine Erinnerung im Handy für den nächsten Tag programmiert, bei Francis nach dem Ultraschall erkundigen. »Genau«, sagte ich, »ich erzähl dir dann alles. Das andere Telefon klingelt gerade, ich muss aufhören, aber ich rufe dich morgen an, wenn ich's hinter mir habe.« »Ja, mach das. Ich hoffe, es läuft gut. Du machst dir doch keine Sorgen, oder? Ich vermute mal, du machst dir grundsätzlich keine Sorgen.« Still legte ich den Handrücken an mein Gesicht. Mein Körper fühlte sich kalt an, wie ein lebloses Objekt. »Nein, das überlasse ich dir«, sagte ich. »Wir reden dann, ja?« »Okay, du meldest dich.« Ich legte auf. Danach spritzte ich mir ganz viel kaltes Wasser ins Gesicht und trocknete es ab. Dasselbe Gesicht, das ich schon immer hatte, das ich bis zu meinem Tod haben würde. Als mich meine Mutter am Abend zum Bahnhof brachte, sah sie ständig zu mir rüber, als ob sie etwas an meinem Benehmen störte, wofür sie mich gern tadeln würde, sie aber nicht genau wüsste, was es war. Schließlich sagte sie mir, ich solle die Füße vom Armaturenbrett nehmen, was ich auch tat.
»Du bist bestimmt erleichtert.«
»Ja, heilfroh. Wie kommst du mit dem Geld klar?«
»Oh«, sagte ich, »da ist alles okay.«
Sie warf einen Blick in den Rückspiegel. »Der Arzt hat sonst aber nichts gesagt, oder?« fragte sie.
»Nein, das war alles.«
Ich sah aus dem Fenster hinaus zum Bahnhof. Ich hatte das Gefühl, dass etwas in meinem Leben vorüber war. Das Bild von mir als gesundem oder normalem Menschen vielleicht. Mir wurde klar, dass mein Leben nun aus profanem körperlichem Leiden bestehen würde und dass daran nichts Besonderes war. Leiden machte mich nicht zu etwas Besonderem. Und so zu tun, als würde ich nicht leiden, auch nicht. Darüber zu reden oder gar darüber zu schreiben, würde das Leiden nicht in etwas Sinnvolles verwandeln. Nichts würde etwas daran ändern. Ich bedankte mich bei meiner Mutter dafür, dass sie mich zum Bahnhof gebracht hatte, und stieg aus dem Wagen.